Dass in der Bibel lesen alles andere als langweilig ist, das dürfen wir in dieser Stunde wieder erleben. Und gemeinsam kann es noch mehr Freude machen. Herzlich willkommen in unserer Bibelsendung Höre Israel am Freitagnachmittag. Ich freue mich auf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Ihr Mitmachen, Ihre Anrufe in der Sendung nachher. Ich bin Claudia Kiesel. Auch heute bekommen wir beim Lesen in der Heiligen Schrift konkrete Tipps von Jesus für unser Leben. Sicherlich kennen Sie das auch. Ich lade jemanden zum Essen ein oder ich mache jemandem ein Geschenk, teile in einem Gesprächsaustausch meine tiefsten Gedanken mit meinem Gegenüber. Alles gut so. Aber im Tiefsten haben wir vielleicht den Hintergedanken, dass mein Gegenüber das mit einer ähnlichen Geste es mir gleich tut und sozusagen mir zurückzahlt. Unsere Liebe ist häufig nicht frei von Eigennutz, häufig nicht kostenlos. Was uns dagegen zur sogenannten Seligkeit, das heißt für unser ewiges Leben, für den Himmel Nutzen bringt und unsere Liebe reiner macht, dazu gibt uns Jesus heute Hilfestellung. Mehr dazu in dieser Sendung. Schwester Petra Maria Grünert aus dem Franziskanerinnenkloster Maria Stern ist es, die uns zeigt, dass das Wort Gottes eben nicht langweilig ist. Herzlich willkommen, Schwester Petra.
Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Kiesel, und ein herzliches Willkommen jeder Hörerinnen und jedem Hörer in dieser Stunde.
Schwester Petra, warum ist denn die Bibel für Sie nicht langweilig?
Also mir ist ganz wichtig für mein persönliches geistliches Leben, aus den Texten der Liturgie jeden Tag einfach Kraft zu schöpfen, das Evangelium zu betrachten, mir Zeit zu nehmen, aber auch immer wieder mal die Lesungen. Und ich finde es immer wieder neu spannend, wie Gott durch einzelne Verse in meinen Alltag hineinspricht. Aber auch in der Vorbereitung auf diese Sendungen jedes Monat bin ich fasziniert, weil uns immer wieder auch Bücher aus dem Alten Testament angeboten sind, in denen ich selbst wirklich auch nicht regelmäßig lebe und durch die Vorbereitung staune, was da alles im Alten Testament oft zu finden ist.
Also alles andere als langweilig, sondern ganz alltagskonkret die Bibel. Wir beginnen in unserer Sendung vorbereitend mit einem Gebet, Schwester Petra, damit das Wort Gottes uns auch erreichen kann, unsere Herzen berühren kann, unseren Alltag berühren kann.
Ja, liebe Zuhörer, beginnen wir ganz bewusst im Zeichen unserer Erlösung und der Liebe Gottes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, von dir kommt alles Gute. Du schenkst uns diesen sommerlich sonnigen Tag heute und du öffnest unser Herz durch deinen Heiligen Geist, damit wir dein Wort aufnehmen können, damit es uns in uns wachsen kann. Pflanze so in unser Herz heute neu die Liebe zu deinem Namen ein und binde uns immer mehr an dich, den liebenden Vater, damit in uns wächst, was gut und heilig ist. Und wache du über uns und erhalte, was du in uns gewirkt hast. Darum bitten wir in dieser Stunde durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
Der kommende Sonntag ist der 22. Sonntag im Jahreskreis. Die erste Lesung, die uns geschenkt wird in der Heiligen Messe am Sonntag, ist aus dem Buch Sirach, Kapitel 3, ab den Vers 17. Mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden und du wirst geliebt werden von anerkannten Menschen. Je größer du bist, umso mehr demütige dich und du wirst vor dem Herrn Gnade finden. Denn groß ist die Macht des Herrn, von den Demütigen wird er gerühmt. Es gibt keine Heilung für das Unglück des Hochmütigen, denn eine Pflanze der Bosheit hat in ihm Wurzel geschlagen. Das Herz eines Verständigen wird einen Sinnspruch überdenken und das Ohr des Zuhörers ist die Sehnsucht des Weisen.
Ja, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wenn wir diese Verse jetzt gerade in der ersten Lesung aus dem Buch Sirach gehört haben, dann mag den ein oder anderen diese Worte vielleicht etwas befremdlich im Ohr klingen, so wie es mir selbst auch ergangen ist bei der Vorbereitung. Und ich habe mir dann einfach bei der Vorbereitung auch die Mühe gemacht, mal etwas nachzuschauen, in welchem Zusammenhang denn dieses Buch Jesus Sirach insgesamt in der Heiligen Schrift steht, und habe entdeckt, dass es einer der Weisheitsbücher ist, die wir im Alten Testament finden. Also eine Sprüchesammlung, in der viel Weisheit zusammengetragen worden ist von einem Schriftsteller im 2. Jahrhundert vor Christi Geburt. Und wenn wir die Verse heute aus dem 3. Kapitel abschnittsweise hören, da gehen einige Verse voraus in diesem 3. Kapitel, wo ich erstaunt war, wo einfach beschrieben wird, was die Pflichten der Kinder gegenüber den Eltern sind. Und ich möchte Sie einladen, an diesem Wochenende vielleicht auch die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen und dieses Buch Jesus Sirach in der Mitte der Bibel aufzuschlagen und einmal dieses 3. Kapitel mit den Versen, die unserer heutigen Lesung vorausgehen, lesen und betrachten, denn sie erscheinen mir aktueller denn je, wie so das Verhältnis der Söhne und Töchter zu ihren Eltern sein soll, damit alle gut und weise miteinander leben können. Die Verse, die wir eben gehört haben, steht eine kleine Überschrift davor, wenn wir die Bibel in der Hand haben, die Überschrift, es geht über die Demut. Und wenn hier die Anrede ist, mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden, dann dürfen sich auch die Frauen als geliebte Töchter Gottes ebenso angesprochen fühlen. Es gilt nicht nur diese Weisheitssätze für die Männer. Um was geht es nun? Bei all deinem Tun bleibe bescheiden und du wirst geliebt werden von anerkannten Menschen. Bescheidenheit drückt sich ganz unterschiedlich aus und jeder von uns hat vielleicht verschiedene Vorstellungen. Aber es stecken, denke ich, Haltungen dahinter, wie wir uns verhalten sollen. Wenn wir einander ehrfurchtsvoll und achtsam begegnen, dann ist eine gewisse Bescheidenheit vielleicht auch die Grundlage. Wir sollen einander wertschätzend, achtsam und ehrfurchtsvoll begegnen. Und wenn wir das gegenseitig tun, dann kann auch die Liebe wachsen und wir bekommen auch Anerkennung in unserem Leben. Weiter heißt es in diesem Weisheitstext, den wir diesen Sonntag hören, je größer du bist, umso mehr demütige dich und du wirst vor dem Herrn Gnade finden. Das Wort Demut klingt ja in den Ohren der Einzelnen auch ganz unterschiedlich an und in den Herzen. Und es ist immer die Frage, was ist denn Demut? In der Vorbereitung, aber auch in den Sendungen der letzten Tage habe ich mal einen Satz gehört, wo es heißt, Demut ist der Mut, auch zu meiner Armut zu stehen. Wenn ich mein Leben anschaue und mich frage, was habe ich denn alles von mir selbst oder was hat mir Gott geschenkt, dann komme ich vielleicht in diese Haltung der Demut, diesen Mut, zu meiner Wahrheit zu stehen, dass alles, was ich habe, alles, was ich kann, eigentlich ein großes Geschenk Gottes, des himmlischen Vaters ist. Nichts habe ich von mir selbst, nicht einmal mein Leben. Selbst das ist mir geschenkt von Gott, dass ich lebe, dass ich gesund bin, dass ich Gaben und Fähigkeiten habe, dass es mir vielleicht auch materiell gut geht. All diese vielen Dinge, dass ich eine Familie habe, einen Partner oder eine Gemeinschaft, das sind Geschenke. Und Demut ist vielleicht diese Haltung anzuerkennen, dass ich im Grunde eigentlich arm bin und alles ein Geschenk ist, was ich habe. Einfach den Mut haben, zur Wahrheit, zur Wirklichkeit, in der ich lebe, zu stehen. Und wenn nun Jesus Sirach in diesem Buch uns diese Anweisung gibt, je größer du bist, umso mehr demütige dich und du wirst vor dem Herrn Gnade finden. Das heißt vielleicht, je mehr ich auch kann und je mehr ich befähigt bin, einfach auch diese Haltung zu haben, ja, selbst alles das ist Geschenk Gottes. Ein zweites Mal kommt dieses Wort demütig in diesen Versen vor, wo es heißt, denn groß ist die Macht des Herrn, von den Demütigen wird er gerühmt. Ja, wer anerkennt, dass alles ein Geschenk ist, der kann den Herrn wirklich mit aufrichtigem Herzen loben, ihn rühmen und ihm danken und auch sehen, wie groß unser Gott ist, wie allmächtig. Wenn Sie vielleicht in diesen Tagen Erholung haben, Urlaub oder frei, wie mächtig ist doch und wunderschön die Schöpfung, die Gott uns schenkt, die kein Mensch selbst erschaffen kann. Alles ist Geschenk. Und das macht uns vielleicht wachsen in diese Haltung der Demut, dass alles, was wir erleben, was uns entgegenkommt, ein Geschenk Gottes ist. Wenn wir genauer in die Lesung heute hineinschauen, fällt uns wieder mal auf, dass in der Liturgie ein Sprung gemacht wird und einige Verse ausgelassen werden. Und die beiden letzten Verse, die wir eben gehört haben, in der Heiligen Schrift unter dem kleinen Überschrift über den Hochmut zu finden sind. In der Lesung haben wir gehört, es gibt keine Heilung für das Unglück des Hochmütigen, denn eine Pflanze der Bosheit hat in ihm Wurzel geschlagen. Warum findet ein Hochmütiger keine Heilung? Ein Mensch, der die Haltung des Hochmutes hat, der ist über allem erhaben und er hat oft auch so den Eindruck, er kann alles selber. Er braucht Gott nicht. Aber Gott ist die Quelle und der Ursprung allen Heils und jeder Heilung. Und wenn ich Gott nicht brauche, kann er mich auch nicht heilen. Deshalb vielleicht auch einfach diese Warnung, es gibt keine Heilung für das Unglück des Hochmütigen. Aber wenn Sie auch da in die Heilige Schrift einfach in Ihrer Hand schauen, sehen Sie auch diese ausgelassenen Verse, wo es einfach um unser Herz geht. Da heißt es, ein trotziges Herz nimmt ein böses Ende. Wer aber das Gute liebt, den wird es geleiten. Ein trotziges Herz schafft sich viel Leid und der Frevler häuft Sünde auf Sünde. Ja, wie sieht es denn momentan heute mit meinem Herzen aus? Bin ich durch irgendwelche Situationen im Trotz verfangen? Ist mein Herz trotzig? Oder ist es voller Dankbarkeit und Freude? So möchte uns einfach diese Weisheitssätze aus der ersten Lesung heute ermutigen. Schauen wir mal auf unsere inneren Haltungen, auf unser Herz, auf die Haltung unserer persönlichen Demut. Oder laufe ich vielleicht in Gefahr, auch manchmal in die Falle des Hochmutes zu tappen und das Gefühl zu bekommen, ich brauche die anderen nicht und ich brauche Gott nicht. Wie sieht es um unser Herz aus, um unsere Haltung der Demut und unsere Haltung des Hochmutes? Dazu möchte uns einfach auch die erste Lesung einladen, über unser Leben nachzudenken.
Von der ersten Lesung im Alten Testament kommen wir nun ins Neue Testament zur zweiten Lesung vom kommenden Sonntag, dem 22. Sonntag im Jahreskreis. Im Hebräerbrief können wir den finden, 12. Kapitel ab dem Vers 18, wenn Sie in Ihrer eigenen Bibel mitlesen wollen. Schwestern und Brüder, ihr seid nicht zu einem sichtbaren, lodernden Feuer hinzugetreten, zu dunklen Wolken, zu Finsternis und Sturmwind, zum Klang der Posaunen und zum Schall der Worte, bei denen die Hörer flehten, diese Stimme solle nicht weiter zu ihnen reden. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten, zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus.
Liebe Schwestern und Brüder, die zweite Lesung lässt uns Worte hören aus einem Brief an die Hebräer, der im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt entstanden ist. Wenn wir ein bisschen diesen Brief lesen und auch über seine Entstehung etwas nachforschen, dann können wir immer wieder hören, diese Worte im Hebräerbrief an die Hebräer, sind damals geschrieben worden, um die Christen, die lau geworden sind, die lahm geworden sind, die in eine Gleichgültigkeit geraten sind, in diesem ersten Jahrhundert sie aufzumuntern und wieder mit der Motivation ihres Bundesschlusses mit Jesus, mit ihrem Taufmotivation wieder in Berührung zu bringen. Wenn Sie die letzten Sonntage aufmerksam die Gottesdienste mitgefeiert haben, da ist uns in den letzten drei Sonntagen immer wieder ein Stück aus dem Hebräerbrief zu Ohren gekommen. Und wir sind jetzt im 12. Kapitel, das vorletzte Kapitel aus diesem Brief an die Hebräer, wo einfach Jesus Christus als Vorbild uns wieder neu vor Augen gestellt wird. Und in diesem eben gehörten Abschnitt, der ist auch, wenn Sie die Heilige Schrift aufschlagen, unter dem Titel zu finden, der alte und der neue Bund. Mit diesen Bildern des sichtbaren lodernden Feuers, den dunklen Wolken, dem Sturm, der Finsternis, der Posaunen, wird an die Erfahrung des Bundesschlusses durch Mose am Berg Sinai erinnert, wo das Volk Israel mit Gott seinen ersten großen Bund geschlossen hat. Gott mit seinem auserwählten Volk Israel, das er aus Ägypten befreit hat, und am Sinai durch Mose als den, der sie voranführt in das gelobte Land, diesen Bundesschluss geschlossen hat. Und es war mit Naturereignissen begleitet, eben mit Sturmwind, mit Donner, mit Finsternis und oder dem Feuer auf dem Berg Sinai. Diese ersten Verse erinnern an diesen ersten Bundesschluss. Aber diese Worte im Hebräerbrief im zweiten Teil erinnern einfach daran, zu was wir als Christen hinzugetreten sind, zu diesem Bund mit Jesus in unserer Taufe. Und diese Worte: ihr seid vielmehr zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das ist oft ein Bild für das neue Volk Gottes, das durch Jesu Kreuzestod, durch sein vergossenes Blut, seinen neuen Bund geschlossen hat mit uns. Das neue Volk Gottes ist auch ein Bild für die Kirche. Und wenn wir immer wieder auch lesen, das Bild vom Berg Zion oder vom himmlischen Jerusalem, es ist einfach ein Bild für das neue Volk, für die Kirche, zu dem wir alle hinzugetreten sind, in unserer Taufe, bewusst oder unbewusst. Und um das geht es, um diesen Bund mit Jesus, den wir vielleicht in unserem Alltag neu entdecken lernen als erwachsene Christen, was es bedeutet, getauft und gefirmt zu sein. Diese Worte aus dem Hebräerbrief, sie öffnen uns auch den Blick in den Himmel. Das himmlische Jerusalem, unser Ziel, unsere wahre Heimat ist im Himmel. Da werden wir auch Tausenden von Engeln begegnen, einer festlichen Versammlung. Wir werden die Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel schon vor uns sind, begegnen und entdecken. Und wir werden in diesem himmlischen Jerusalem, also unsere Zukunft, auf das wir uns vorbereiten durch dieses irdische Leben, auch Gott, dem Richter aller, begegnen. Aber vor allem Jesus, der mit uns diesen neuen Bund geschlossen hat, diesen Mittler zwischen dem Vater und uns. Vielleicht möchte uns diese zweite Lesung an diesem Sonntag einmal einladen, darüber nachzudenken, was bedeutet mir meine Taufe, mein Taufbund? Oder wie sehe ich auch den Bund Gottes mit dem auserwählten Volk Israel, das ja bis heute auch immer wieder in Spannungen und Konflikten mit den Ländern, die sie umgeben, liegt, was wir in den Nachrichten immer wieder hören? Wie stehen wir zu diesem Volk Israel persönlich? Und wie lebe ich meinen Taufbund heute? Ist es mir bewusst, was es bedeutet, als erwachsener Christ mit Jesus in diesen neuen, ewigen Bund eingeschlossen zu sein, dass Jesus durch sein kostbares Blut mich erlöst hat und mir eben diesen Zugang zum himmlischen Jerusalem, zur Stadt des lebendigen Gottes zu ermöglichen? Ich möchte Sie einladen, ja wirklich vielleicht über den Bund Gottes mit dem Volk Gottes, aber auch den Bund Gottes mit mir persönlich. Gott hat ein Herz für mich und Jesus hat dieses Herz am Kreuz für mich durchbohren lassen, damit seine Liebe in die Welt hineinfließt. Er hat ein Herz für mich. Er hat diesen Bund auch mit mir geschlossen in der Taufe. Und wie stehe ich heute aktuell an diesem Wochenende zu diesem Bund mit Jesus?
Unsere Sendung mit der Bibel in der Hand zum kommenden Sonntag hin, zum 22. Sonntag im Jahreskreis. Wir lesen miteinander die biblischen Texte der Heiligen Messe, die uns geschenkt werden, sind jetzt nun beim dritten Text, dem Evangelium, das wir hören werden am Sonntag aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14. Jesus kam an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen. Da beobachtete man ihn genau. Als er bemerkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, erzählte er ihnen ein Gleichnis. Er sagte zu ihnen: Wenn du von jemandem zu einer Hochzeit eingeladen bist, nimm nicht den Ehrenplatz ein. Denn es könnte ein anderer vor ihm eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen: Mach diesem hier Platz. Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Vielmehr, wenn du eingeladen bist, geh hin und nimm den untersten Platz ein, damit dein Gastgeber zu dir kommt und sagt: Mein Freund, rück weiter hinauf. Das wird für dich eine Ehre sein vor allen anderen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Dann sagte er zu dem Gastgeber: Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein. Sonst laden auch sie dich wieder ein, und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder in Christus, wann waren Sie das letzte Mal bei einer Hochzeit eingeladen? Vielleicht ist es schon länger her. Und wie ist es Ihnen dabei ergangen, als Sie nach dem Tisch gesucht haben, an dem Sie bei dieser Hochzeitsfeier einfach vielleicht auch Ihre Platzkarte hatten? Wie war da Ihre Stimmung im Herzen, Ihr Suchen? Wie ist es Ihnen da ergangen? Ich war in letzter Zeit nicht bei einer Hochzeit eingeladen, sondern in den vergangenen Tagen bei einer Professfeier von 6 jungen Schwestern in einem anderen Kloster, und es waren viele Gäste da. Und ich habe dieses Evangelium irgendwie in Erinnerung im Hinterkopf gehabt, wahrscheinlich auch durch die Vorbereitung auf die heutige Sendung. Und es war wirklich die Frage, in dieser riesen Turnhalle, wo viele Tische bereitet waren mit schönen Tischgedecken, wo ist da der Platz für mich und meine Mitschwester, die wir bei dieser Feier mitgefeiert haben? Und eine der gastgebenden Schwestern hat gesagt: Ja, Sie sind ziemlich weit vorne, Schwester Petra, schauen Sie mal. Aber ich habe gespürt, ich bin innerlich sehr unsicher, auch meine Mitschwester. Und es waren über hunderte von Gästen da, es war eine große Festversammlung. Und dann habe ich mich erinnert an diese Worte, die wir eben gehört haben, und sagt: Komm, wir setzen uns erstmal da hinten bei den Studenten, bei den letzten Tischen hin, und dann werden wir schon sehen, wo unser Tischplatz ist. Und so war es dann auch gekommen. Eine Schwester, die die Gäste einfach zugewiesen hat, die wir nicht kannten, hat nach unserem Namen gefragt und hat uns dann einfach wirklich, wie wir es eben im Evangelium gehört haben, einige Tische immer weiter nach oben geführt. Und dieses praktische Beispiel, wie wir uns im Alltag gut verhalten können bei solchen Festen, das gibt uns Jesus heute durch dieses Evangelium in der Hand, wenn er eben dieses Beispiel der Hochzeit aufgreift. Wenn du von jemandem zu einer Hochzeit eingeladen bist, nimm nicht den Ehrenplatz ein. Denn es könnte ein anderer von ihm eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen, mach diesem hier Platz, du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Ja, es ist wirklich peinlich, liebe Schwestern und Brüder, wenn sie schon mal bei einem Fest waren und wirklich auch die vorderen Plätze, die ja oft gut sind und auch zur Bühne gewandt, wo man was sieht, wenn man die eingenommen hat und dann feststellt, da ist ja ein Platz gar nicht für mich vorgesehen, ich muss wieder diesen Platz räumen. Und ich muss aufstehen vor allen anderen Versammelten und vielleicht wirklich einen hinteren Platz einnehmen. Wie peinlich und beschämend ist es doch, dies persönlich zu erleben. Und so wirklich dieser weise Rat Jesu, erst einmal einen hinteren Platz einzunehmen und zu schauen und zu beobachten, wo dann der Platz zugewiesen wird. Und mir ist bei der Vorbereitung eine Begebenheit aus meiner Schulzeit, die schon viele Jahrzehnte zurückliegt, wieder in Erinnerung gekommen, als mal in der 6. Klasse unsere Englischlehrerin gefragt hat, wenn ihr in ein fremdes Land kommt, wie verhaltet ihr euch, wenn ihr den Leuten begegnet? Und ich kann mich erinnern, wie ich gesagt habe, ja, ich gehe auf die Leute zu und gebe ihnen die Hand und sage Grüß Gott. Und darauf hat damals diese weise ältere Englischlehrerin gesagt, ja, das Beste ist, erst einmal zu schauen, in einem fremden Land zu beobachten, wie die anderen Leute miteinander umgehen. Denn diese Tradition, einem die Hand zu geben, Grüß Gott zu sagen, mag für uns in Bayern ganz richtig sein, aber vielleicht in England nicht. Und auch diesen Ratschlag, den habe ich mir bis heute gemerkt, weil wir da doch aus der Weisheit der Erfahrung anderer Menschen viel lernen können. Jesus gibt uns diesen Ratschlag an diesem Sonntag. Aber es geht ja vielleicht noch um viel mehr als um eine irdische Hochzeit. Es geht um die Einladung Jesu an jeden von uns persönlich für die himmlische Hochzeit. Bin ich da bereitet? Will ich da auch meinen Platz einnehmen, den Jesus für mich vorbereitet hat? Jesus will mit uns dieses ewige Hochzeitsmahl feiern, die Hochzeit des Lammes, wie es auch im letzten Buch der Bibel beschrieben wird. Und wie sieht da heute eigentlich so mein Blick auf das Ende meines persönlichen Lebens ein, wenn Jesus mich zu dieser ewigen Hochzeit einlädt, an seinem himmlischen Gastmahl teilzunehmen? Es ist dann die Begegnung mit ihm in der Ewigkeit. Bin ich jetzt schon für diese Hochzeit im himmlischen Jerusalem, zu der Jesus mich einlädt und auch einen Platz für mich bestimmt hat, bin ich da heute schon vorbereitet? Das ist vielleicht eine Frage, die wir aus dem Evangelium auch mitnehmen können und darüber nachdenken, wie ich zu meiner Vorbereitung auf das himmlische Hochzeitsmahl gerade auf dem Weg bin. Jesus gibt aber noch einen zweiten Tipp, einen zweiten Rat für den Alltag mit in diesem Evangelium heute. Und zwar geht es darum, wenn wir zu einem Gastmahl einladen. Das kommt ja auch immer vor, dass wir vielleicht einen besonderen Geburtstag, Ehejubiläum oder Professjubiläum in den Ordensgemeinschaften feiern. Wen laden wir dazu ein? Jesus bringt ein ganz alltägliches Beispiel, wenn er sagt, wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein. Ja, wer sind denn diese Armen, diese Krüppel, diese Lahmen und Blinde? Vielleicht sind es Menschen in unserem Alltag, in unserem größeren Bekanntenkreis, die vielleicht blind sind für Gott oder die vielleicht auch gelähmt sind in ihren Beziehungen oder in ihrem Glaubensleben zu Gott, zu Jesus, die ihn nicht kennen, die vielleicht arm sind in nicht materiellen Dingen, sondern geistigen Beziehungen, die vielleicht nicht beten können. Wer sind diese Arme, Krüppel, Lahme und Blinde in unserer Umgebung? Es können natürlich auch körperlich kranke Menschen sein, aber wir können es auch geistig sehen. Und wenn wir einen Geburtstag feiern oder einen besonderen Tag, ist es vielleicht angebracht, diesen Rat Jesu aufzugreifen, neben den Verwandten, Nachbarn und Freunden, vielleicht auch Menschen einzuladen, um ihn mit ihnen zu feiern, die vielleicht arm oder verkrüppelt in ihren Beziehungen sind, die vielleicht einsam sind, die mit niemand sonst ein Fest feiern, weil sie vielleicht selbst kein Fest ausrichten können oder die sonst wirklich niemand einlädt. Solche Menschen zu so einem persönlichen Fest mit einladen, die in unserer nächsten Umgebung sind, ist vielleicht eine Möglichkeit auch der Evangelisierung, sie mit der Liebe Gottes, mit der Barmherzigkeit, mit der Nächstenliebe in Berührung zu bringen und so Zeugnis zu geben von unserer Haltung der Nächstenliebe. Ich habe es auch schon erlebt, wenn ich bei uns im Jugendwohnheim einfach junge Leute einlade zu einem besonderen Gottesdienst oder auch zu einem persönlichen Fest, sei es mein Professjubiläum oder Geburtstag. Diese jungen Leute, sie nehmen oft die Einladung gerne an, weil sie auch gerne feiern. Aber selbst sind sie oft nicht in der Lage, solche Feste auszurichten. Liebe Schwestern und Brüder, was nehmen wir mit aus diesem Evangelium? Einmal, wie verhalte ich mich bei Festen, wo ich eingeladen bin? Welchen Platz suche ich mir? Oder bin ich auch vorbereitet für das ewige Hochzeitsmahl, zu dem Jesus mich einlädt, das ja beginnt mit dem Moment meines Sterbens, wo ich hinübergehe in das himmlische Jerusalem? Wie gehe ich um mit den Ehrenplätzen? Weil es heißt ja auch zu Beginn, als Jesus bemerkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten. Daraufhin erzählte er ihnen das Gleichnis, das wir eben gehört haben. Sie versuchen ja auch Jesus genau zu beobachten, wie er sich verhält. Und ihm fällt eben auf, dass in diesem Haus des Pharisäers sich manche Gäste die Ehrenplätze selbst aussuchten. Und da muss es ein Gerangel gegeben haben. Gott will uns, Jesus will uns erhöhen und nicht erniedrigen. Er will uns heraufrufen und einladen zu den Plätzen, die er bereitet hat an seinem Tisch, an seinem Gastmahl. Und auch die Frage, wie gehe ich um mit anderen, wenn ich in der Rolle des Gastgebers bin? Wenn ich ein Fest gebe, wen lade ich ein? Wie gehe ich mit den Gästen um? Wem weise ich welchen Platz zu? Es kann vielleicht eine Einladung sein, an diesem Wochenende einmal darüber nachzudenken, was ist meine Herzenshaltung zu diesen Tipps Jesu? Und dazu laden wir Sie auch gerne ein, in den nächsten Minuten noch anzurufen und einfach Zeugnis zu geben oder einfach auch Fragen zu stellen.
Gerne. Wir wollen wirklich mit Ihnen ins Gespräch kommen. Was denken Sie über die Texte, die wir gerade gehört haben, auch über die Gedanken, die uns Schwester Petra mitgeteilt hat? Vielleicht gibt es noch Fragen, Anmerkungen. Erlebt es aus Ihrem ganz persönlichen Leben? Rufen Sie dazu gerne an. Unter der 089 517 008 008. Und wenn Sie uns außerhalb des Landes hören, dann wählen Sie doch die deutsche Vorwahl 0049 89 517 008 008. Die Leitungen sind jetzt frei. Wir hören etwas Musik und dann geht's weiter. Da greife ich doch gerne diesen Liedtext auf in unserer Sendung Höre Israel. Mutig komme ich vor den Thron, hat es da geheißen. Und Sie haben auch, Schwester Petra, in dieser Sendung die Frage aufgeworfen, was ist, wenn wir heute die Möglichkeit hätten, Jesus zu begegnen oder auch unsere ganz persönliche Vorbereitung auf die Ewigkeit, auf unsere Begegnung mit Gott an unserem letzten Tag oder bei unserer Geburt in den Himmel. Ich glaube, da geht einem so ganz Unterschiedliches auch durch den Kopf. Ich denke, jeder würde sagen, nein, jetzt noch nicht. Zumindest wäre das meine Reaktion. Auf der anderen Seite ist es immer wieder auch so, wenn man ja auch von Zeugnissen hört, von Nahtoderfahrungen oder wenn man einfach auch ganz Schönes erlebt. Ich denke auch dieses Schöne, was man immer wieder auch erleben darf, schöne Begegnungen, auch Festzeiten, wo man einfach festhalten möchte. Fast so auch wie die Jünger auf dem Berg Tabor, die drei Hütten bauen wollen. So diese Ewigkeit, die schon irgendwo auch ja im Anklang da ist, ja, das festzuhalten oder auch diese biblischen Beschreibungen von der Schönheit des Himmels. Ich glaube, da hat jeder von uns im Tiefsten auch eine Sehnsucht. Zumindest mir geht's so, ohne dass ich jetzt natürlich eine Todessehnsucht hätte. Aber allein diese Schönheit im Himmel, dieser Friede, die Freude, diese ewige Liebe, ich glaube, das ist, was uns alle irgendwo auch anzieht. Und trotzdem auch so diese Frage, ja, wie stehe ich denn eigentlich jetzt heute da? Verunsichert schon. Jetzt nehme ich hier gerade meinen ersten Anrufer in die Sendung.
Hallo, guten Tag. Ich wollte mal eine Frage an die Schwester stellen.
Bitte.
Ja, Schwester, erstmal guten Tag. Ich wollte jetzt aber mal gerne wissen, das ist ja ein bisschen schwierig jetzt für die Realität. Ich meine, oder aber wenn man jetzt diese Weisung Jesu erfüllt, man hat mein Ding ein Fest und ladet dann Leute ein, meinetwegen, ich sage jetzt, es gibt ja so und so viele Obdachlose, die hier, aber zum Beispiel, wenn man jetzt einen Obdachlosen einladen würde, erstens mal weiß man gar nicht, ob er mitkommt, zweitens, weiß man ja gar nicht, also ich nehme jetzt mal, als meine Eltern noch lebten, die wären bestimmt nicht damit einverstanden, und wenn man dann nur so formal das macht, dann heißt es ja auch, wenn man beim heiligen Paulus heißt es ja, wenn man etwas ohne Liebe tut, also nur damit man die Vorgaben Christi erfüllt, dann ist das ja auch hinfällig.
Ich glaube, hier geht es nicht um irgendwie eine Werkgerechtigkeit, dass wir das erfüllen, damit hinten ein Lohn herauskommt, sondern Jesus hat immer auch die Haltung der Liebe darin. Also wenn wir einladen, dann soll es aus Liebe sein, nicht damit ich mir den Himmel dadurch erkaufe. Also wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein, dann nicht, damit ich in den Himmel komme, sondern weil ich ihnen auch vielleicht Barmherzigkeit und Liebe schenken und zeigen will, was einfach ja auch eine Haltung eines Christen immer mehr werden soll. Wir sind, denke ich, in einer sehr bürgerlichen Gesellschaft heutzutage, wo das einfach nicht praktiziert wird über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Aber wenn wir das Evangelium ernst nehmen wollen, wenn wir wirklich auch, wie sagt man, authentische Christen, die aus dem Wort Gottes leben wollen, gilt es zu versuchen. Es muss ja nicht eine Masse sein, aber wen kenne ich in meiner nächsten Umgebung, in meiner Bekanntschaft? Es kann ja auch irgendwie auch ein unangenehmer Typ sein, der mir aber immer wieder begegnet, den ich kenne, und den einmal auch einzuladen bei einem Fest. Wenn mehrere Gäste da sind, ihn einfach auch dazu einladen, aus Liebe heraus, um zu schauen, es liegt in seiner Hand, ob er die Einladung annimmt oder nicht. Wir wissen ja nicht, ob solche Menschen auch die Einladung annehmen. Aber vielleicht einfach auch mal im Gebet, im Herzen zu prüfen, wen könnte ich denn auch demnächst einmal einladen, um eben einfach auch ein Geschenk der Liebe, der Barmherzigkeit zu erweisen.
Ich glaube, dass da auch der Anrufer auch gemeint hat, so, was denken denn die anderen? Ne? So, jetzt, er hat es von seinen Eltern gesprochen, geprägt wahrscheinlich von der Kindheit. Aber so, was denken jetzt die anderen, wenn ich die Person jetzt einlade? Also da ist ja dann auch schon wieder so diese, unter welchem Blick stehe ich denn? Unter welchem Blick mache ich denn was dabei?
Dieses, was denken die anderen, leitet uns sehr viele in Angst. Was könnten die anderen über mich denken? Aber vielleicht ist es auch eine Herausforderung, heute zu lernen, eine Chance, mit den anderen darüber dann auch ins Gespräch zu kommen, was sie denn denken, wie denn ihre Haltung aus dem Wort Gottes ist. Also es ist oft mit vielen Ängsten besetzt, die jeder von uns hat. Da schließe ich mich nicht aus. Aber es wäre auch eine Chance, mal über das, was die anderen vielleicht denken oder denken könnten, miteinander wirklich ins Gespräch zu kommen durch so eine Herausforderung.
Ich denke, wer uns da auch gutes Beispiel gibt und uns auch mal wieder daran erinnert, das ist Papst Franziskus, wenn er sagt, geht an die Peripherien. Und man merkt ja auch selber, wenn er Auslandsreisen macht, dann besucht er gerne Menschengruppen am Rande und geht auch gerne mal in Slums oder in Armenviertel. Und es ist schon so, dass die Menschen vielleicht nicht, ich sage jetzt mal, eine genormte Verhaltensmuster haben, die wir so in unserer guten Erziehung gewohnt sind, sondern sie verhalten sich, ich würde sagen, viel ehrlicher und irgendwie maskenloser. Und ich denke, damit umzugehen, das ist ja auch eine Herausforderung.
Jesus sagt ja in dem folgenden Satz auch in diesem Abschnitt, wenn du das tust, wirst du selig sein. Also ich glaube, wenn es uns gelingt, auch vielleicht eine Person einzuladen, die sonst nicht so angesehen ist, bei einer größeren Gruppe, ihn mitzunehmen und diese Person kommt wirklich zu diesem Fest und freut sich auch mit den anderen, werden wir auch diese Seligkeit, diese Freude in unserem Herzen wahrnehmen können, weil es uns vielleicht auch gelungen ist, durch diesen grenzüberschreitende Einladung einen anderen Menschen vielleicht auch glücklich zu machen und dadurch werden wir im Herzen auch selig und selber glücklich.
Wenn Sie noch mitsprechen wollen, in unserer Sendung gerne 089-517-008-008. Das ist die Rufnummer in diese Sendung 089-517-008-008. Sie sagten jetzt auch gerade, Schwester Petra, so dieses Glück, was man dann selber auch erfährt, wenn man andere glücklich macht. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Erfahrung, die wir wirklich mal herausfordern dürfen zu machen. Es kostet im Ersten natürlich Überwindung. Ich glaube, das würde uns allen so gehen, Menschen einzuladen, zu denen wir normalerweise jetzt nicht unbedingt Kontakt suchen würden. Und dann aber auch zu sehen, wie diese Menschen teilweise reagieren. Ich möchte das jetzt nicht glorifizieren und auch nicht verallgemeinern, aber es gibt bestimmt so Momente, ich selber durfte auch schon solche Momente erfahren. Ich habe in einer Gemeinschaft gelebt und durfte auch zu bestimmten Zeiten, haben wir dann auch Menschen eingeladen, die keine Familie hatten oder ja, die sonst irgendwo alleine gewesen wären und sie durften einfach Feste auch mit uns mitfeiern und dann das Strahlen zu erleben in den Gesichtern und wie sie sich geöffnet haben, das war schon ganz besonders. Ich darf
mich ja auch persönlich kennt, der weiß ja auch, dass ich oft sehr spontan bin und ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht, oft wenn ich irgendwo hingegangen bin, weil es entweder ein Fest oder eine Veranstaltung war, und mir jemand begegnet ist auf dem Weg, den ich kannte, der aber nicht geladen war, wirklich zu sagen, komm, geh doch mit und vielleicht findet sich ein Platz für dich. Und ich habe die meiste Zeit erfahren, dass auch der Nichtgeladene, den ich mitgebracht habe, auch noch willkommen war und er dann eine Freude hatte, wirklich dabei zu sein, weil er es vorher nicht erwartet hatte. Also diese Seligkeit, jemand anders auch mitzunehmen, wo er es nicht erwartet, einzuladen, die kann Gott schenken. Aber es darf nicht in diesem Hinterkopfgedanken sein, was wir da vielleicht rauslesen, wenn ich das tue, dann komme ich in den Himmel, dann kriege ich meinen Lohn. Nein, es muss wirklich die Haltung sein, Liebe dem anderen zu schenken oder ihm einfach Gemeinschaft zu schenken, mitzunehmen.
Wir haben eine weitere Hörerin in unserer Sendung. Grüß Gott.
Guten Tag, mein Name ist Prokop. Hallo. Ich habe jetzt erst vor kurzem eingeschaltet und habe also voller Überraschung gehört, worum es gerade geht, was mich sehr freut. Viele Grüße auch an die Schwester. Und wir hatten vor vielen Jahren unsere Verlobung gefeiert. Und ich hatte damals diese Bibelstelle gelesen und habe dann gebetet zu Jesus und habe gesagt, wer kann denn dieser Gast sein, der mich nicht wieder einladen kann? Und dann kam das Fest der Verlobung und dann klingelte es bei der Verlobungsfeier. Wir hatten einen riesengroßen Truthahn gebacken, eine Freundin hat mir geholfen. Klingelte es an der Tür und da stand eine Frau, die keiner kannte. Dann haben wir rumgefragt, wer denn diese Frau eingeladen hat. Und das hatte sie wirklich, kein Mensch eingeladen. Und sie behauptete aber, einen meiner Gäste zu kennen. Und dann habe ich über beide Becken gestrahlt und habe mir gedacht, das ist doch die Frau, für die ich gebetet habe. Und sie durfte dann also mit uns feiern, aß den Truthahn und wir machen dann noch die üblichen Verlobungsspiele. Dann stand sie plötzlich auf und hat sich dann mit den Worten verabschiedet, jetzt weiß ich, mit wem ich die Ewigkeit verbringe, und ging wieder. Wir hatten keine Ahnung, wer diese Frau war. Und daran musste ich jetzt gerade denken. Und das andere Mal, das war erst vor kurzem, da war ich bei uns in der Kirche. Und da sprach der Pfarrer darüber, eben gerade über dieses Thema. Und es war kalt, ich kam nach Hause, Schneeregen. Und dann klingelten also bei uns die Roma, also die Zigeuner. Und dann bin ich nach oben gegangen, mein Mann hatte gerade eine Suppe gekocht. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Also tust du das? Und dann haben wir diese Roma also eingeladen zur Suppe. Und die wollten dann noch duschen und bekamen noch neue Kleider. Und da war dieses Strahlen auf ihren Gesichtern. Aber ich muss sagen, wir waren eigentlich die reich Beschenkten. Und da hat mir unser Herr eine ganz große Freude gemacht durch diese beiden Begebenheiten. Das wollte ich erzählen.
Danke Ihnen. Wirklich eine Bereicherung. Ja, ist ganz konkret, auch ja. Was Sie da bei Ihrer Verlobungsfeier erlebt haben, auch diese konkrete Antwort Ihres Gastes dann, ne?
Ja, natürlich.
Jetzt weiß ich, mit wem ich die Ewigkeit verbringen werde. Das ist schön. Beeindruckend.
Ja.
Danke Ihnen. Alles Gute Ihnen.
Bitte gerne Ihnen auch. Tschüss.
Danke, tschüss. Schwester Petra.
Ja, ich bin auch sehr erfreut über dieses Zeugnis und das macht mir auch nochmal deutlich, dass es hier nicht um Berechnung geht, wie wir uns verhalten, damit wir was bekommen, sondern dass es wirklich um die Haltung des Herzens geht. Ja, also auch die Frau hat eben gesagt, sie hat gebetet, sie war mit Gott in Beziehung und möchte eben dieses Wort auch in die Tat umsetzen und er schenkt diese Gelegenheit. Und ich glaube, einfach auch so in unserem persönlichen Gebet, in der Beziehung mit Gott, ihm zu sagen, schenk uns die Gelegenheiten, wo wir dein Wort einfach auch in die Tat umsetzen können, dass dieses Wort wirklich lebendig wird und nicht einfach nur verstaubt ist. Also vielen Dank und wirklich auch die Ermutigung, das in einer Haltung des offenen und liebenden Herzens in geistlicher Weise zu tun.
Ja, wirklich ein hörendes Herz, das dann auch in dem Moment den Willen des Herrn noch erkannt hat, ne? Und vor allem auch rückwirkend auf das eigene Gebet. Wir gehen weiter zu einer Anruferin, die noch mitsprechen will. Grüß Gott.
Grüß Gott. Mein Name ist Helga Timmermann. Aus Osnabrück rufe ich an.
Ja, Frau Timmermann. Grüß Gott.
Ich rufe auch zum ersten Mal an beim
Schön.
Radio Horeb. Es ist folgendermaßen, ich möchte auch ein Zeugnis geben. Und zwar waren wir zur Wortgottesfeier in der Kirche versammelt. Im Winter war es, ist schon einige Zeit jetzt her. Und dort sitzt, als wir in die Kirche kamen, saß dort ein Mann. Und man konnte sofort sehen, es war ein Obdachloser, hatte so einige Sachen dabei und ganz locker nur angezogen. Total verfroren sah der arme Mann aus. Und wir saßen schon um den Tabernakel herum und waren dabei, das morgendliche Gebet zu beten. Und dann haben wir alle geschaut, ja, und dann rührte sich niemand. Ich bin aufgestanden, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe einen Stuhl geholt, ihn dazugestellt in unserem großen Kreis. Und dann habe ich den Mann gebeten, er soll doch mit uns mitbeten. Er dürfte sich oben genauso dahinsetzen wie wir auch. Und dann ist er gekommen und dann habe ich ihm ein Stundenbuch in die Hand gegeben und dann hat er mit uns gebetet und so gut er es konnte. Und dann war die Stunde aus und dann also keine ganze Stunde, aber das Morgengebet war aus. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, er möchte doch bitte einen Augenblick warten. Er tat mir so leid, weil er so verfroren war. Da bin ich ganz schnell nach Haus gelaufen, beziehungsweise mit dem Fahrrad. Wir wohnen nicht weit von der Kirche entfernt. Und dann habe ich ihm, ich hatte noch eine warme, große Jacke, die meinem Mann viel zu groß war. Ich habe ihm eine warme Winterjacke, ich habe in einem schönen Schal einen Gürtel, der ihm fehlte. Und dann keine Kaffee gekocht und dann habe ich ihm Brote geschmiert und dann wieder runter zur Kirche und dann habe ich ihm das alles überlassen und habe ihm alles Gute, Gottes Segen gewünscht und das wäre schön, dass er mit uns gebetet hat. Da wollte ich sagen, ich war hinterher so dankbar dafür, dass Gott mir diese Gelegenheit gegeben hat, ein gutes Werk zu tun und ich war glücklich und dankbar und zufrieden. Das möchte ich Ihnen nur so sagen, weil es auch so schön zum Evangelium jetzt passt.
Ja, danke Frau Timmermann. Und wie Sie gesagt haben, der liebe Gott hat Ihnen eine Möglichkeit gegeben und diese Möglichkeit haben Sie dann ergriffen. Ich denke, das ist auch der spannende Moment, der auch in unserem Leben immer wieder auftaucht und wir haben jetzt lauter schöne Zeugnisse gehört, aber ich glaube, dass wir es auch alle kennen, dass wir beschämt wurden in Situationen oder wo wir vielleicht auch ein schlechtes Gewissen haben im Nachhinein, dass wir eben Situationen nicht wahrgenommen haben oder nicht ergriffen haben. Ich glaube, auch da gibt es auch bestimmt Momente, die wir jetzt auch ergreifen dürfen, den Herrn auch da um Verzeihung zu bitten und ihn auch zu beten, unser Herz, unsere Augen neu zu öffnen für ihn, für die Momente, die er uns schenken will. Schwester Petra, unsere Sendungszeit ist vorbei. Schließen wir das Ganze in ein Abschlussgebet mit ein. All unsere Gedanken, alles, was wir jetzt gehört haben. Und wir freuen uns, wenn der Herr uns neue Möglichkeiten gibt.
Der himmlische Vater, wir danken dir für die Zeugnisse, die wir gehört haben, dass wirklich Menschen von deinem Wort innerlich geführt werden, dass du Gelegenheiten schenkst, deine Liebe weiterzuschenken und dein Wort in die Tat umzusetzen. Und wir danken dir, dass Jesus wirklich der Mittler eines neuen Bundes ist, den du mit uns geschlossen hast. Und ich bitte dich, lass uns das himmlische Jerusalem, unser Ziel, nicht aus den Augen verlieren. Schenke uns ein offenes Herz und die rechte Haltung der Demut, immer wieder den Mut zu haben, dankbar zu sein, unsere Armut anzuerkennen, dass alles, was wir haben, dein Geschenk ist. Dazu segne uns auch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, du dieser lebendige, liebevolle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Ihnen herzlichen Dank, Schwester Petra, für die uns geschenkte Zeit, für unsere Hörer auch. Ich darf Ihnen allen einen ganz gesegneten Sonntag wünschen, dass weiterhin die Worte, die wir gehört haben, die biblischen Texte tief fallen dürfen und auch unser Leben berühren und verändern. Alles Gute Ihnen. Ihre Claudia Kiesel.